falls ihn wer nicht kennt, bitte habe ich drei kurze Fragen an ihn, dass er sich kurz vorstellt, und zwar damit wir wissen, wer er ist. Und zwar die erste Frage ist, Hans, wer bist du und was machst du? So.
Wer ist der Hans Wiedmann? Ich bin Vater von drei Kindern, verheiratet mit Beata. Wir haben uns vor vielen Jahren im Tauernhof kennengelernt und sind jetzt verantwortlich für den Bibellesebund in Österreich. Und ich habe gleichzeitig auch den zweiten Hut auf, dass ich den Vorsitz in der Evangelischen Allianz habe und deshalb wahrscheinlich auch vom Christian eingeladen worden bin. Genau.
Sehr schön, wir freuen uns, dass du da bist. Meine zweite Frage ist, was würdest du machen, wenn du heute nicht hier wärst?
Das ist eine spannende Frage. Entweder wäre ich woanders im Gottesdienst oder ich wäre irgendwo am Berg. Ja,
sehr gut. Das habe ich gedacht, ja. Und nachdem wir die Allianz-Gebetswoche ums Gebet geht, ganz zentral, nur eine Frage in der Hinsicht, was hat denn das Gebet für dich für einen Stellenwert? Oder was nimmt es für Prioritäten in deinem Leben ein?
Ich habe für mich festgestellt, dass Gebet den Raum, in dem Gott wirken kann, vergrößert. Und das ist für mich so bewegend, dass das durch das Gebet noch mehr in unseren Herzen, in unseren Gemeinden, in unserem Umfeld tun kann. Und deshalb hat es für mich einen ganz großen Stellenwert, das Gebet, dass ich einfach merke, die wird es auch heute nochmal sagen, betet füreinander, heißt es heute in dem Text. Genau.
Super, vielen Dank. Wir werden noch in die Predigt vor dir hören. Du darfst dich nochmal kurz hinsetzen. Wir singen jetzt nämlich nochmal gemeinsam ein Lied. Und zwar im Gesangbuch Nummer 66, die Verse 1 oder die Strophen 1 bis 4. Nummer 66, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. 1 bis 4.
Liebe Gemeinde, wir feiern das, den letzten Tag der Allianz-Gebetswoche. Miteinander Hoffnung leben ist das Thema dieser Woche gewesen. Allianz-Gebetswoche heißt ja, wir wollen über unsere Grenzen hinaus einander begegnen und miteinander beten und einander ermutigen und stärken. Und deshalb waren in dieser ganzen Woche auch im ganzen Land Gebetsveranstaltungen, die nicht immer so sind, sondern wo wir ganz bewusst auch Menschen aus anderen Gemeinden eingeladen haben, um miteinander zu beten. Wir merken, wir alle brauchen die Ermutigung. Und unter diesem Thema Miteinander Hoffnung leben, merken wir natürlich, dass es ein ganz brisantes Thema ist, weil was für eine Hoffnung hast du? Ich habe von jemand gehört, der in einem Altenheim arbeitet, wie er gesagt hat, Menschen, die Hoffnung haben, sind ganz anders. Sie leben noch. Sie haben noch einen Lebenswillen. Und das bewegt sie. Was ist die Hoffnung, die du hast? Welche Hoffnung bewegt dich? Hoffnungsmenschen sind Menschen, die trotz Zweifel getragen sind, die trotz schwierigen Umständen ihren Weg gehen können. Und Hoffnung wächst auch mit dem Hören. Und so wollen wir heute abschließen mit dieser Allianz-Gebetswoche mit dem Thema Hoffnung bringt ans Ziel. Und dafür möchte ich uns die letzten Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen. Paulus hat diesen Brief an die Thessalonicher geschrieben, eine Gemeinde, die er gegründet hat auf seiner zweiten Missionsreise. Und wenn wir diesen Brief lesen, dann merken wir, wie Paulus eine Sehnsucht hat, dort zu dieser Gemeinde zurückzukommen. Und er kriegt Informationen vom Timotheus. Und in diesem Brief spüren wir etwas von dieser Freude, die Paulus hat über eine Gemeinde, die geistlich bewegt, die in Bewegung ist, wo sie erleben, dass geistliches Wachstum passiert, die in ihrem Glauben weiterkommen. Und Paulus schreibt ihnen, weil er auch sagen möchte, achtet drauf, weil es ganz leicht passiert, dass Keile in unsere Gemeinden hineingetrieben werden. Achtet drauf, dass ihr euch nicht auseinandertreiben lasst. Sucht die Nähe Gottes. Sucht die Gemeinschaft mit Gott. Und er endet mit der ganz großen Botschaft und vergesst nicht, Jesus kommt wieder. Er kommt wirklich wieder. Wir dürfen uns darauf freuen, dass Jesus uns einlädt, zu ihm nach Hause zu kommen. Und so möchte ich mit uns diesen kurzen Text lesen, der für diesen Tag heute am Ende vom 1. Thessalonicher steht. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 25. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Betet auch für uns, Geschwister. Herr Jesus Christus, ich bete, dass dieses Wort unser Herz näher zu dir zieht. Danke für deine Wahrheit. Amen. Gott bietet seine Hilfe an. Im Vorbereiten dieser Predigt habe ich gedacht, was sind denn die großen Glaubensbremsen in unser Leben? Was ist die große Glaubensbremse? Und ich habe es mit einem Wort beschrieben. Selbstständig. Selbstständig. Wo wir begonnen haben, selbstständig zu leben. Ohne Gott. Und der Paulus beschreibt, indem er diesen Sack noch zubindet, er weist nochmal auf diese ganz wichtigen Informationen, auf die Wahrheit hin. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch. Ist uns das schon mal bewusst geworden, dass Gott selber seine Hilfe dir anbietet? Dass er selber dich einlädt, mach es nicht alleine. Lebe nicht selbstständig. Nehme seine Hilfe an. Und Paulus sagt, der Gott des Friedens. Ist es nicht bei uns oft so, dass wir den Frieden in unserem Herzen suchen müssen? Dass wir merken, wie sehr der Alltag oft Unfrieden in unserem Herz auch produziert und wie das uns rausfordert. Ich habe in diesem Frühjahr, im letzten Frühjahr, noch eine große Baustelle bei uns gehabt. Wir haben einen Raum ausgebaut und mitten in dem geplanten Bauprojekt stellte sich auf einmal heraus, dass das Dach auch nicht dicht ist. Und zu dem, was wir machen wollten, kam noch eine zweite Baustelle dazu. Und es summierte sich. Und irgendwann hat mein Mitarbeiter ein Gespräch mit mir gehabt, weil er gesagt hat, das kann so nicht weitergehen. Jeden Morgen, wenn du ins Büro kommst, spüre ich die Last auf deiner Schulter. Spüre ich, wie du niedergedrückt wirst. Und ich musste ihm sagen, ja, es stimmt. Wenn du im gleichen Atemzug zu mir kommst und sagst, ich weiß nicht, ob wir noch zahlungsfähig sind, ob das so weitergehen kann, ob wir die Finanzen überhaupt haben, um dieses ganze Bauprojekt zu schaffen, dann tut das was mit mir. Dann kann ich nicht nur fröhlich sein. Und dann erinnere ich mich, wie ich eines Morgens in meiner stillen Zeit mit meiner Bibel gesessen bin und gesagt habe, Jesus, ich weiß nicht, wie wir das schaffen und wie kann deine Hilfe ausschauen? Und dann saß ich und habe zum Fenster rausgeschaut und dann ist was ganz Komisches passiert. Ich habe auf einmal die Wolken beobachtet, wie die Wolken, und habe den Eindruck gehabt, die Wolken stehen still. Und ich habe, das kenne ich bei uns nicht, die Wolken ziehen immer drüber, über die Berge. Aber dass die Wolken auf einmal stillstehen, das hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und so bin ich da hängen geblieben. Wieso stehen die Wolken still? Und dieser Gedanke hat eine Verbindung bekommen, dass ich auf einmal mich erinnert habe an einen Vers aus Jesaja 30, wo Gott zum Volk Israel sagt, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, würdet ihr stark sein. Durch Stillsein und Hoffen seid ihr stark. Aber ihr wollt nicht. Und dieser Vers, der ging ganz tief in mein Herz. Wenn ihr umkehrt und still bliebet. Und was hat das in mir ausgelöst? Ja, ich gebe zu. In der ganzen Belastung dieser Baustelle habe ich natürlich versucht, wie viel kann ich dazu beitragen, dass wir das irgendwie schaffen und irgendwie möglich ist. Und ich musste anfangen sagen, es ist nicht in meiner Hand. Und lieber Heiland, ich möchte dir das übergeben. Ich möchte es auf deine Schulter legen. Und ich weiß nicht, ob wir die fast verdoppelte Baukosten selber tragen können, aber ich weiß, dass du das in deiner Hand hast. Und wenn ich jetzt heute hier stehe, dann darf ich euch sagen, dass das mein Herz verändert hat. Ich habe in diesem Jahr immer wieder sagen dürfen, ich bin gespannt, was Gott tut. Ich bin gespannt, was er draus macht. Ich weiß es noch nicht. Mein Mitarbeiter hat jetzt schon eine ganz zögerliche Prognose gegeben, dass er gesagt hat, es scheint so, dass wir mit einem positiven Null abschließen. Und ich denke, das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Der Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu leben. Damit legt Paulus noch einmal das auf die Herzen. Bitte tragt diese Last eures Lebens nicht selber. Bitte seid nicht selbstverantwortlich, selbstständig. Sondern lasst ihn hinein, dass er euch helfe, ein durch und durch geheiligtes Leben zu leben. Damit, wenn ich das nur kurz beschreibe, sagt er, dass der Dreck, der sich an unserem Leben anheftet, die Dinge, die uns von dieser Beziehung zu Gott trennen, all das, was uns spaltet von diesem lebendigen Gott, all diese Dinge dürfen immer wieder in diesem Prozess gelöst werden, weil er uns einlädt, zurückzukommen. Leider ist es so, dass die Sorgen, die Nöte, die kommen immer, immer schneller zurück. Und wenn ich nicht immer wieder mich entscheide, diesem Heiland meine Aufmerksamkeit zu geben, auf diesen Heiland zu schauen, dann merke ich, wie mich das belastet und bestimmt. Ich bin bewegt worden in diesem Sommer, als ich einen jungen Mann erleben durfte auf einer Bibelschule in Rumänien, der noch nicht mal ein Jahr mit Jesus unterwegs war. Er war ein junger Mann aus den USA. Er hat es im Leben schon zu etwas gebracht. Er hatte einen Musikvertrag in Nashville bekommen. Und es waren Dinge, die sich für sein Leben geöffnet haben. Aber er hat gemerkt, das Leben ist nicht lebenswert so. Und Jesus hat sein Leben so verändert. Als er Jesus begegnet ist, ist ein Feuer in seinem Herz aufgegangen. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst dazu beiträgt, dass dieses Feuer von Jesus unser Herz berührt, dass wir nicht auf uns selber schauen, sondern dass wir auf den Herrn immer mehr schauen. Und Paulus sagt, damit er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Paulus hätte es ja einfacher machen können, aber er hat gesagt, nein, Geist, Seele und Leib. Wir sind nicht nur Person, wir sind nicht nur Leib, wir sind Geist, Seele und Leib. Und wenn ich das einmal so beschreiben darf, in dieser Dreifaltigkeit auch in uns, gibt es so viele Wege, wo Gott uns immer wieder begegnen will. Der Leib, der Körper ist der, wo ich mich im Spiegel anschauen kann. Aber weißt du, dass du noch nie dein Gesicht selber gesehen hast? Du musst immer dem Spiegel glauben, dass der Spiegel recht hat. Du kannst dich selber nicht sehen. Die Seele, die würden wir beschreiben, das ist unser Verstand, das ist unser Wille, das sind die Emotionen, das ist das Gewissen, das ist meine Persönlichkeit. Das ist das, was ich bin. Und dann spricht Paulus auch von diesem Geist. Dieser Geist, und irgendwie, den spüren wir so nicht. Und als Nikodemus zu Jesus gekommen ist, da sagt Jesus zu ihm, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und er sagt zu ihm, sagt er in einem Kapitel später, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, in Geist und in der Wahrheit. Dort passiert diese Verbindung, wo Gott mit uns reden möchte. Und genauso wie wir in den Spiegel schauen und uns im Spiegel anschauen können, genauso haben wir das Wort Gottes als den Spiegel der geistlichen Wahrheit. Und wir sind eingeladen, dass wir unser Herz diesem Wort Gottes öffnen. Wie geht es dir mit dem Lesen von dem Wort? Wir haben am letzten Sonntag in unserem Allianz-Gottesdienst ein paar Zeugnisse gehabt und ein Mädchen erzählt, wie sie viele Predigten gehört hat und seit einiger Zeit wieder angefangen hat, Bibel zu lesen und im Wort zu graben und erleben darf, wie kostbar dieses Wort für sie ist. Nehmen wir uns Zeit, in diesem Wort zu verweilen. Das Wort nicht nur mit dem Kopf zu lesen, sondern dieses Wort mit dem Herzen zu lesen. Was möchtest du, Gott, mir durch dein Wort sagen? Wo sprichst du mich an? Wo berührst du mich? Und dort zu verharren, damit dieses Wort durch den Geist in unser Herz hineinfließt. Und der Jakobus sagt einmal, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel schaut. Denn nachdem er es beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunde an, wie es aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in dieser Tat. Jakobus spricht davon, dass das, wo Gott uns berührt durch seinen Geist, dass das Auswirkung hat in Körper, Seele und Geist. Der lädt uns ein, dass wir darauf achten, dass wir zugerüstet werden auf das Wiederkommen unseres Herrn. Dahin lädt er uns ein. Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was ist das für eine wunderbare Hoffnung, die wir haben dürfen? Dass Jesus wiederkommt und uns einlädt, mit ihm in Ewigkeit zu sein, wenn wir ihm nachfolgen. Und so sagt Paulus am Ende, er unterstreicht es nochmal, er sagt, Gott ist treu. Der lebendige Gott ist treu, dass er dir begegnen will, dass er dir helfen will, dass er dich tragen will und dich einlädt, dass du nicht selbstständig dein Leben lebst. Und Paulus schließt damit, dass er sagt, betet für uns, Geschwister. Und ich habe gestern nochmal nachgeschaut, der Paulus sagt das immer wieder. Das sagt er nicht nur einmal, er sagt immer wieder, betet für uns. Weil Paulus weiß, ich bin nicht nur alleine für mich verantwortlich, sondern wir tragen auch füreinander Verantwortung. Er lädt uns ein, dass wir einander tragen in dieser Zeit, in dieser Welt, in diesen Herausforderungen, in denen wir stehen. Dass wir füreinander einstehen und durch das Gebet auch gesegnet werden. Dass unser Blick nicht nur nach innen geht, sondern dort hineingeht, wo Gott sein Reich baut, wo Gott am Werk ist und wo du durch dein Gebet etwas verändern kannst in dieser Welt. Lasst uns Menschen sein, die füreinander einstehen. Ich merke in dieser ganzen Frage, auch in meiner Verantwortung in der Allianz, merke ich, es ist so leicht, falsche Entscheidungen zu treffen. Es ist so leicht, dass wir eigene Gedanken folgen. Und ich bin immer wieder froh darum, dass ich weiß, dass Menschen da sind, die dafür beten, dass es nicht meine Gedanken sind, sondern dass der Weg, den diese Arbeit tut, von Gott gelenkt und geleitet ist. Ich merke, wenn ich die Arbeit des Bibellesebundes anschaue, dann merke ich immer wieder, was für eine Gnade jeder Mitarbeiter, der Teil davon ist. Weil ich einfach merke, das könnte auch ganz anders sein. Aber es ist ein Geschenk, wenn Gott sein Team zusammenbaut. Und da tragen wir alle miteinander. Betet auch für uns. Betet Paulus. Wir sind nicht nur Lehrer, wir sind auch Bedürftige, die die Gnade Gottes brauchen und die immer wieder dort Gottes Hand brauchen. Ich möchte noch mit Gebet schließen. Und ich sage dir, Vater im Himmel, dafür Dank, dass du unser Helfer bist, dass du uns begegnen willst und dass du unser Herz berühren willst. Dass du uns leiten möchtest in dieser Nähe und Gegenwart Gottes. Und so bete ich für uns, dass wir immer wieder aufs Neue vor dich treten, zu dir kommen, uns von dir einladen lassen, auf dich zu hören. Du bereitest uns vor auf das Leben in Ewigkeit. Danke, dass wir so auch diese Allianz-Gebetswoche beschließen dürfen, in der Hoffnung und in dem Wissen, Jesus kommt wieder. Amen. Wir singen miteinander das Lied aus 617, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn.